Danke. Danke für diese Einstimmung. Einmal, dass der Film E.T. ist aus dem Jahre 82, ist gedreht worden von Steven Spielberg. Das ist ein jüdischstämmiger, sehr bekannter amerikanischer Regisseur. Von dem ist auch zum Beispiel Schindlers Liste gedreht. Und das ist ja interessant, will ich gerade nur mal so noch einleitend dazu sagen, dass wie solche Filmemacher gewisse biblische Geschichten vielleicht frei irgendwo sich so überlegt, aber wie sie sie so auf die Leinwand bringen und damit eine gewisse Aussage auftreffen. Der eine ist versehentlich auf die Ehe gekommen und der andere kam bewusst, das ist richtig, aber trotzdem ist da eine gewisse Parallele. Und danke für deine schönen einstimmenden Lieder. Gott ist unsere Autorität, das ist absolut so. Himmelfahrt. Ich werde jetzt mal was an die Wand werfen hier. Genau. Es wird euch wahrscheinlich etwas dazu auffallen. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass wir ukrainische Gäste hier haben. Und eine liebe Schwester hat am letzten Sonntag einen sehr guten Vorschlag gemacht und vorgeschlagen, warum kann man nicht die Texte, die wir in der Predigt zu verarbeiten, zumindest nicht in der Form übersetzen auf Ukrainisch, dass zumindest unsere lieben Gäste etwas mitverfolgen können von dem, worum es hier eigentlich geht. Willkommen. Himmelfahrt, ich hoffe, das ist richtig übersetzt. So war es jedenfalls in der Übersetzung zu sehen. Wir wollen mal auf die Apostelgeschichte gucken. Wo kommen wir eigentlich her? Ostern liegt, das haben wir eben gehört, 40 Tage zurück. Und Ostern ist das entscheidende christliche Fest. Natürlich, Jesus erschien, Weihnachten, aber die Erlösung, die Befreiung, das ewige Leben, was wir durch Ostern erhalten haben, das ist die Kernaussage. Und Jesus hat seinen Auftrag ausgeführt. Sein Auftrag war, auf die Erde zu kommen, Gottes Liebe in die Welt zu tragen, von der Erlösung zu sprechen und dann für die gesamte Menschheit zu sterben. Das war in Kurzform sein Auftrag. Und nun, der Auftrag ist ausgeführt und er darf nach Hause kommen. Er darf wieder zurückkehren zu seinem himmlischen Vater, dort, wo er hergekommen ist. Vielleicht, Jürgen, kannst du mal? Vielleicht wird das so ein bisschen deutlich, wenn man mit ihm nach Hause kommt. Ich hoffe, es geht jedem so, dass er gerne nach Hause kommt. Und wenn man, also mir geht es zumindest so, ich habe einen langen Arbeitstag hinter mich gebracht. Ich habe vielleicht auch einen sehr anstrengenden Arbeitstag gehabt. Und habe dann nur noch einen Gedanken. Ich will endlich nach Hause. Mich nervt das hier oder es war zu viel, es reicht, ich will nach Hause. Oder eine andere Situation. Man ist auf Reisen. Man verreist gerne, wir Deutschen sind die Weltmeister im Verreisen, hier und dahin. Aber, und das habe ich auch eine eigene Erfahrung, die ich so gemacht habe, wenn man unterwegs ist und länger unterwegs ist, ob nur mit der Frau oder auch mit der Familie, kann man sich dem nicht erwehren, dass man gewisse Gedanken auch hat, die sich um zu Hause drehen. Und wenn eine gewisse Zeit vorbei ist, ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber dann freut man sich einfach auf zu Hause. Es gibt so einen netten Spruch, der heißt Nordost, Südwest, zu Hause ist am best. Ich finde, das ist etwas Typisches für uns. Wir kommen immer gerne nach Hause. Ich meine, ich setze mal voraus, dass jeder von uns, der hier ist, ein Zuhause hat, wo er sich wohlfühlt. Sonst kann man sich natürlich nicht darauf freuen. Aber ich kann für mich sagen, ich freue mich auch wieder auf zu Hause. Es ist schön, weg zu sein, aber es ist auch schön, wieder nach Hause zu kommen. Und das war für Jesus nicht anders. Das war für Jesus die größte Herausforderung, sein Erlösungswerk hier auf Erden zu tun. Und er hat sich auch gefreut auf die Rückkehr zu seinem Vater. Und nun gucken wir uns das Ereignis mal genauer an, was dort in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Da steht: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also hier wird davon berichtet, von einer Rückkehr, aber im gleichen Atem auch von einer Heimkehr wieder, beziehungsweise sagen wir Heimkehr und Rückkehr, so müsste ich es formulieren. Eine Heimkehr verbunden mit einer Rückkehr. Und diese Männer, von denen hier die Rede ist, das sind ja Engel. Weiter oben im Kapitel wird beschrieben, dass diese Männer auf einmal dann dort waren, in weißen Gewändern. Und wenn man sich das jetzt genau anguckt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Das ist ja im Prinzip ein richtiger Vorwurf, so, ne? Also die Jünger noch völlig ergriffen von dem, was passiert ist. Die haben überhaupt nichts verstanden. Die sehen nur die Dinge, die da vor ihren Augen sich abspielen. Und dann stehen da so zwei und sagen: Was seht ihr zum Himmel? So wie Jesus von Erden geht, so wird er zurückkommen. Und ich glaube, die haben noch größere Augen gemacht, als sie das gehört haben. Es sind einfach Dinge dort geschehen, die waren nicht nachvollziehbar. Und interessanterweise, Jesus sagt an einer Stelle vorher, wo er noch mit seinen Jüngern unterwegs war, da gucken wir jetzt auch mal drauf, in Markus 13, Vers 26, ich hätte natürlich auch die Lukas-Stelle nehmen können, aber ich habe bewusst mich für die Markus-Stelle entschieden, da steht: Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist eine Begebenheit. Jesus berichtet von den Dingen, die geschehen werden auf Erden. Und Markus 13 ist eins von diesen sogenannten Endzeitkapiteln, wie Matthäus 24 oder Lukas 21, wo das Ende der Welt beschrieben wird und wo auch gesagt wird, unter welchen Vorzeichen er zurückkommen wird. Das hat er quasi den Jüngern gesagt. Sie haben ihn auch gefragt. Aber die haben überhaupt nicht verstanden, was er meint. Das hat er zwar erzählt, aber was bedeutet das jetzt? Und genau das wiederholt sich auch in der Apostelgeschichte, als die Engel den Jüngern dort sagen: So wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, so wird er auch zurückkommen. Und die haben wieder nur mit offenen Augen da gestanden und gestaunt. Also wir sind, und da prallen jetzt die himmlischen und die irdischen Dinge zusammen. Wir können nicht begreifen, was sich dort abspielt. Wir sind völlig überfordert. Also wenn ich mich in die Lage versetzen würde von einem der Jünger damals, entweder zu der Zeit, als Jesus von ihnen von seiner Wiederkehr gesprochen hat, oder auch in der Apostelgeschichte, ich hätte genauso gestanden wie die, ich hätte überhaupt nichts kapiert. Du kannst mir das zwar sagen, aber ich verstehe nichts. Und das Schöne ist jetzt, Jesus wusste das ja. Ich meine, der wusste, was mit uns passieren würde. Und weil er auch wusste, dass wir damit nicht umgehen können, hat er sich etwas überlegt. Und zwar lesen wir das in Johannes 16, Vers 7. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Sein Auftrag war offiziell auf Erden erfüllt. Aber damit geht die Geschichte ja mit uns erst los. Und er schickt uns jemanden, der uns quasi an das erinnert, was er den Jüngern noch zu seinen Lebzeiten auf Erden beschrieben hat. und betitelt das mit dem Tröster. Hier ist vom Heiligen Geist die Rede, die schon angekündigt wird. Zum Zeitpunkt der Himmelfahrt hatten sie ihn noch nicht, der wurde ihnen ja zugesagt und Pfingsten war es dann soweit, also 10 Tage später. Aber hier wird ganz deutlich die Fürsorge in den Vordergrund gestellt. Jesus ist weg, rein von seiner menschlichen Erscheinung ist er weg, aber er ist doch da. Auch so ein typisch göttliches Phänomen. Er ist leibhaftig nicht mehr sichtbar, aber durch den Heiligen Geist, den er uns schickt, absolut erlebbar und spürbar. Und dadurch, dass Jesus uns den Heiligen Geist zusichert, überträgt er uns eine immense Verantwortung. Wir befinden uns in einer Zwischenzeit. Jesus ist gen Himmel gefahren und er hat bereits von seiner Wiederkehr gesprochen. Die Engel in der Apostelgeschichte kündigen es auch an. Er wird so wiederkommen. Aber er ist ja noch nicht wiedergekommen. Wir befinden uns also in einer Zwischenzeit, in der wir diese immense Verantwortung übertragen bekommen haben. Was ist das eigentlich für eine Verantwortung? Es ist die Verantwortung, das, was er getan hat, zu machen. Er traut uns zu, das, was er auf Erden gelebt hat, ihm gleich oder ähnlich zu tun. Dass wir in irgendeiner Form, wie wir es erleben, den Menschen das Evangelium bringen. Das traut er uns zu. Das traut er uns zu. Es gibt ja, mag ja Menschen unter uns geben, die voneinander sagen, ich traue ihm nichts zu. Oder in der Firma, dass es Chefs gibt, die ihren Mitarbeitern nichts zutrauen. Oder dass Eltern ihren Kindern nichts zutrauen. Dieses Misstrauen und das Nicht-Zutrauen-Wollen, das ist ja in unserer Gesellschaft ja gang und gäbe. Aber Jesus, egal wer du bist, Jesus traut dir es zu, dass du für ihn in der Welt missionierst. In welcher Form auch immer. Und das geht nur über den Heiligen Geist. Das ist der Prozess, den er uns überträgt, damit wir in der Lage sind, das machen zu können, was er vorgelebt hat. Und dieser Verantwortung werden wir auch nur gerecht durch ihn. Wenn es darum geht, etwas in seinem Sinne zu tun, dann geht das nur, wenn er dahinter steht. Wir können ja in unser eigenes persönliches Leben schauen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder von uns die besten Absichten hat. Sowohl menschlich als auch christlich. Aber ob diese Absichten, die wir haben, sich decken mit dem, was Gott mit unserem Leben vorhat oder mit dem, wie wir uns verhalten oder wie wir unterwegs sind, das können zweierlei Dinge sein. Also hier geht es auch darum, dass wir uns immer wieder bewusst in die Gegenwart seines Geistes bewegen, um auch diese Gewissheit zu haben, was ist für mich dran. Und diese Zwischenzeit, in der wir uns befinden, die ist eine Trainingszeit. Ich habe hier mal geschrieben, diese Zwischenzeit ist eine Bewährungszeit. Das trifft die Sache vielleicht noch ein bisschen konkreter. Bewährung, das hat ja so einen leichten negativen Anstrich. Das bringen wir ja häufig mit Straftaten so in Verbindung. Also wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, dann heißt es, der Sträfling muss nicht ins Gefängnis, sondern er darf sich frei bewegen, muss sich dann eben zu gewissen Zeiten immer irgendwo melden und sagen, es läuft noch alles so, wie es laufen soll. Oder nehmen wir ein gutes Beispiel, was jüngst vor zurückliegt. Abitur. Ich bewähre mich als Schüler durch die Abiturprüfung, um in den nächsten Ausbildungsschritt fortschreiten zu können. Ich bewähre mich dafür, dass ich in der Lage bin, das Uni-Studium anzutreten oder etwas zu machen, was ich nur mit einem Abitur erreichen kann. Also Bewährung ist etwas, was zu einer Reife dazu gehört, zu einer Entwicklung dazu gehört. Und Ostern hat Jesus meine Schuld bezahlt und die Schuld von uns allen, von jedem Einzelnen. Diese Schuld, die er bezahlt hat, hat dafür gesorgt, dass ich frei sein kann. Frei von Schuld. Frei von den Dingen, die mich getrennt haben von Gott. Ich kann jetzt wieder zum Vater kommen. Durch das Erlösungswerk, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat. Und diese Freiheit, die ich jetzt gewonnen habe, die gilt es natürlich zu bewahren. In dieser Freiheit muss ich mich und soll ich mich bewähren, und zwar mein Leben lang. Und das, was Jesus am Kreuz getan hat, das, was er Himmelfahrt den Menschen gezeigt hat, das, was Pfingsten mit dem Heiligen Geist passiert ist, dient dazu, dass wir mit allem ausgerüstet sind, um ein Leben zu führen, was ihm wohlgefällig ist. Dass wir uns bewähren können und er seine Freude an dem hat, wie wir unterwegs sind, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben. Und da muss sich natürlich jeder so an die eigene Nase fassen. Wie verhalte ich mich denn? Bin ich immer auf Spur? Mache ich es immer so, wie Jesus das gut findet? Oder mache ich da vielleicht auch Dinge, die mir gefallen und von denen ich eigentlich weiß, sie missfallen meinem Herrn? Ich will mich hier nicht darstellen als Saubermann. Ich habe genug Dinge, wo mich der Heilige Geist immer wieder überführt, wo ich Dinge ändern muss. Aber zur Besinnung zu kommen und auf das zu gucken, was Jesus für mich getan hat, what would Jesus do, das ist so ein Armreif, den es gibt, was würde Jesus tun, das soll mein Antrieb sein, das zu machen, wie Jesus es mir vorgelebt hat. Und das will er auch, das hat er uns vorgelebt und genau das sollen wir auch tun. Also im Prinzip ist das, sollen wir nichts neu erfinden, wir sollen einfach nur in den Fußstapfen von ihm uns fortbewegen und uns in dieser Zeit bewähren und ihm Freude bereiten. Freude bereiten. Das ist natürlich ein bisschen theoretisch, deswegen würde ich gerne mal wieder ein Beispiel sagen. Ich habe mir überlegt, ich verbringe viel Zeit auf der Arbeit. Den größten Teil meiner Tageszeit bin ich bei Airbus. Das habe ich euch schon diverse Mal erzählt, aber es gibt immer wieder Dinge, die interessant sind. Es bewegt mich der Gedanke, wie kann ich unaufdringlich, aber doch akzentuiert meinen Glauben den Kollegen gegenüber bekennen. Das ist wirklich, ist etwas, was mich wirklich antreibt. Und dann habe ich überlegt, gerade mit Kollegen, die du vielleicht sonst nicht siehst, die du vom Telefon her vielleicht kennst, wo du gesagt hast, lass uns doch mal zusammen essen gehen, dann lernen wir uns mal genauer kennen. Hat auch schon diverse Mal geklappt. Dann habe ich mir gedacht, wie schaffst du es, denen in irgendeiner Form etwas von deinem Glauben weiterzugeben? Und ein Bruder aus der Gemeinde, der hatte mich vor langerem schon darauf gebracht, ja, wie sieht es denn aus mit Beten vorm Essen? Und das habe ich dann immer meistens im Stillen so getan, aber ich habe mir überlegt, Beten vorm Essen ist etwas, was in unserer westlichen Kultur ja nicht, was nicht unbekannt ist und wo man auf dezente Weise sagen kann, okay, ich bete vorm Essen und das kann ich den anderen fragen, ob das für ihn in Ordnung ist. Und wenn ich mich also jetzt mit Kollegen treffe, dann sitzen wir am Tisch so gegenüber und manchmal siehst du dann so, dann fangen die an schon mit ihrem Besteck so zu hantieren und wollen gerade loslegen und dann mache ich so, du warte mal, ich habe so eine Angewohnheit vom Essen, ich bete immer davor. Okay, dann wird kurz geguckt, ja, dann mach doch. Und dann frage ich, ist das okay, wenn ich für uns beide bete oder soll ich das im Stillen tun? Nein, bete für uns beide, dann mache ich das und danke ich Jesus für unser Essen, für die Gemeinschaft, dass wir uns getroffen haben. Und Und das Interessante ist dann, entweder wird das Gespräch fortgesetzt, indem wir tatsächlich über Glaubensgeschichten weiter sprechen oder er mich fragt, wie kommt das und was hat das damit auf sich, oder man redet über völlig andere Dinge, das kann auch sein. Aber das ist mir in dem Moment völlig egal. Mir geht es darum, ich möchte bekennen, wo ich stehe. Und letztens, das war auch eine tolle Geschichte, habe ich mich mit einem getroffen, das habe ich schon 2-3 Mal gemacht, und ein jüngerer Kollege, und der hat auch, beim ersten Mal hat er auch irritiert geguckt, beim zweiten Mal war er da schon, wusste er schon, was kommt, und beim dritten Mal, das war ein ganz tolles Phänomen, da war er vor mir am Tisch, setzte sich hin, das muss ich vormachen, und dann hat er, also stellt euch vor, hier steht ein Tisch. Stell dir vor, hier steht ein Tisch. Dann hat er sich hingesetzt, ich stand noch, und legte so die Arme auf den Tisch vor seinem Tablett, guckte mich an und meinte nur, du mach schon. Also das fand ich eine so tolle Geschichte, dass er sofort realisiert hatte, okay, wenn ich mit dem essen gehe, dann wird gebetet. Aber das sind doch nette Anekdoten, die man so erlebt. Und deswegen, ihr Lieben, und das hat mich so motiviert, das hat mir so viel Freude gemacht, dass man auf so dezente Art und Weise evangelisieren kann, das fand ich toll. Und das hat sich jetzt bei mir so eingebürgert, und mit meinen Kollegen, die wissen das schon, wie ich da ticke, die lassen es dann auch immer über sich ergehen. Es gibt nur eine Kollegin, von der weiß ich, die mag es nicht, dann lasse ich es. Aber die anderen, ja, mach mal. Also, wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir einfach bekennen, wo wir stehen. Und dass wir zeigen, wir glauben an unseren Herrn. Also das war eine tolle Begebenheit da. Und da freue ich mich auch schon drauf, wie es weitergeht. Und das ist auch so spannend, zu beobachten, wie sich das dann so weiterentwickelt. Ne? Wie die Leute damit umgehen und ob sie offen sind dafür oder nicht. Oder dann im Nachgang nochmal nachfragen. Also, tolle Sache. Das ist das, was ich erlebe. Und ich weiß nicht, was ihr erlebt. Ich möchte euch da nur ermutigen, dass ihr euch da vielleicht das mal dann betet darüber und überlegt, Mensch, wie kann ich da irgendwie in irgendeiner Form da etwas machen mit Menschen, mit denen ich häufiger zu tun habe, dass die einfach erkennen, wo ich stehe. Das ist so vielfältig, also da wird euch bestimmt schon der richtige Einfall kommen. Aber es ist, kann ich euch zusagen, eine ganz tolle Erfahrung, ein Erlebnis, was daraus sich entwickelt. Gehen wir zum nächsten Vers. Diese Bewährungszeit, von der wir jetzt gesprochen haben, ist auch gleichzusetzen mit einer Freudenzeit. Johannes 16, Vers 22. Das ist übrigens die Tageslosung für heute. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Gut, das geht los, ihr habt nun Traurigkeit. Das ist im Zusammenhang, dass Jesus seinen Abschied den Jüngern mitteilt und sie natürlich da auch erst damit nichts anfangen können und natürlich traurig sind darüber, dass er geht. Aber im gleichen Atem sagt er, und es wird Freude da sein. Der Heilige Geist wird euch mit Freude erfüllen. Also ihr werdet mich nicht vermissen. Und Freude, die nicht nur so äußerlich ist, sondern eine Freude, die sich im Herz festsetzt. Eine Grundfreude. Ich meine, wie häufig erlebe ich das? Das habe ich meiner Familie auch schon gesagt, ich komme nach Hause und bin gut drauf. Und sage ich weiß aber gar nicht, warum ich gut drauf bin. Ich bin einfach gut drauf. Also der Tag lief vielleicht gut, vielleicht lief auch nicht so gut, aber irgendwie kommt auf einmal etwas durch, was einen freudig stimmt. Und diese Grundfreude, das ist das, was hier beschrieben wird. Wenn Jesus hier spricht und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Die Freude kann uns niemand nehmen. Die Freude daran, dass wir erlöst sind, dass wir zu Jesus Christus gehören, dass wir irgendwann bei ihm sein werden, das hat er in uns hineingelegt und das kann uns auch niemand nehmen. Und diese Freude, die soll unsere Bewährungszeit, also die Zeit in dazwischen, in dem Zeitraum zwischen seiner Heimkehr und seiner Rückkehr, diese Freude soll unser Leben da auch bestimmen und das soll auch immer wieder erkennbar sein. Und dann steht da ja auch, aber ich will euch wiedersehen. Auch da wird schon angedeutet, ich bin nicht ewig weg, ihr werdet mich wiedersehen. Auch da schon wieder die Ermutigung und die Richtung, die vorgegeben wird. Und Jesus weiß ja um unsere Situation. Es ist ja nicht so, dass er nicht wüsste, was mit uns ist. Und deswegen ermutigt er uns da. Wir dürfen ihn wiedersehen. Ja, und dieses Wiedersehen, das liegt ja nun in Gottes Hand. Jesus selbst sagt ja zu Lebzeiten, Zeit und Stunde weiß nur mein Vater. Mittlerweile wird er wissen, wann er wiederkommt, davon können wir wohl ausgehen. Das finde ich eine sehr, sehr motivierende Zuversicht und erbauend, dass wir wissen, okay, wir werden unserem Herrn irgendwann erleben, wir werden ihn sehen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und das wünsche ich uns auch, dass wir diese Freude am Herrn, die Freude darüber, dass wir zu ihm gehören, dass sich das in unserem Leben auch so auswirkt, dass uns Leute abspüren und dass sie einfach merken, die sind anders. Anders als die, die ihren Vatertag mit einem Bollerwagen und voller Bier irgendwie verbringen. Also das kann es nicht sein. Nein, diese Freude, die wird uns hier verheißen. Und nun kommt der krönende Abschluss. Johannes 14, Vers 3. Und damit schließt sich auch so der Kreis. Wir sind sozusagen wieder am Anfang. Jesus, wir hatten damit gestartet, er hat sein Werk vollbracht. Er hat die Erlösung der Menschheit uns geschenkt. Und wir, in der Zeit, in der wir hier unterwegs sind und er uns mit seinem Geist steuert, haben irgendwann auch einen Zeitpunkt erreicht, wo das Ziel erreicht ist. Und in der ganzen Zwischenzeit, in der Jesus jetzt leibhaftig als sichtbar nicht unter uns ist, dürfen wir die Gewissheit haben, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Also er ist nicht untätig. Die ganze Zeit, die er jetzt bei seinem Vater ist, ist er dabei, uns das Nest zu bereiten. Dieser Begriff Nest bereiten finde ich eigentlich immer ganz, ganz bildhaft. Auch wieder ein Beispiel aus dem, was ich so erlebe. Ich habe ein Büro, eine Fensterseite, da darf ich über ein Dach, was zu einem unserer Lokalitäten gehört im Gebäude, auf die Elbe gucken. Und auf diesem Dach, tummeln sich im Moment Vögel. Und zwar nur zwei Gattungen. Austernfischer, das sind schwarz-weiße mit so einem langen orangen Schnabel, etwas kleiner als eine Möwe, und die Möwen, eine bestimmte Möwensorte, die jedes Jahr kommt. Auch die Austernfischer kommen jedes Jahr. Aus irgendeinem Grund muss dieses Dach für die eine besondere Voraussetzung bieten, dass sie dort also einen Brutplatz haben können. Und dann siehst du da, wenn du dann da so rausguckst, das ist ja ein reges Treiben, dann siehst du sie da überall hocken. Und dann siehst du auch, wie die dann ankommen und dann die Schnäbel voll haben mit irgendwas und dann das Nest richtig bereiten. Dann kommt er wegen mir an, fliegt zu ihr, guckt sich das an, dann steht sie auf und er packt das dann so hin und dann kommt sie und tritt das dann fest, guckt ihn nochmal an und hockt sich wieder hin. Dann geht das eine ganze Weile so, bis sie dann zufrieden ist. Und diese Beobachtung, wie das Nest bereitet wird, das ist genau das, was hier auch, finde ich, beschrieben wird, dass wir anhand dieser natürlichen Phänomene die Tierwelt, die uns gewisse Dinge vormacht, das also auch so richtig vorgezeigt bekommen. Und im Übrigen, die Austernfischer, aus welchen Gründen auch immer, sind immer etwas fixer als die Möwen. Möwen sind von Natur aus, wenn ihr die beobachtet habt, hypernervös. Die schreien, die machen Lärm, die sind nur am Rumfliegen und bringen eine Menge Unruhe. Daran liegt das wahrscheinlich, dass die noch nicht mit ihrem Nachwuchs so weit sind. Weil die Austernfischer, die haben schon 4 Stück, 4 kleine. Und die rasen dann da so übers Dach und werden dann beobachtet und werden versorgt. Also es ist wirklich ein total idyllisch, das so mitzuerleben. Also nicht, dass ihr einen falschen Eindruck bekommt. Ich gucke nicht nur aus dem Fenster und gucke mir das Treiben auf dem Dach an. Aber das finde ich so bildhaft für das, worum es hier eigentlich geht. Und genau das macht Jesus auch. Wenn ich gehe und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Also er bereitet uns die Stätte, er kommt wieder, um das zu tun, was sein Vater am Himmelfahrtstag auch getan hat. Sein Vater sagt, mein Sohn, es ist soweit, komm nach Hause. Du hast dein Werk vollbracht. Und wenn Jesus wiederkommt, macht er genau das mit uns. Dann heißt es nämlich auch, kommt nach Hause, ihr habt euer Werk vollbracht. Es ist soweit, es ist alles bereitet. Und Jesus hat, das muss man sich auch mal überlegen, das Teuerste, das Wertvollste, was zu geben war, hat er gegeben. Nämlich sein Leben. Sein Leben für dich, sein Leben für mich. Und das lässt er nicht einfach so liegen. Das beobachtet er, das pflegt er, die ganze Zeit über pflegt er das. Wir dürfen das erleben in dieser Bewährungszeit, in dieser Zwischenzeit, in der wir hier leben, pflegt er uns die ganze Zeit. Er ist mit seinem Geist da, wacht über uns und führt uns einen Weg, der für uns dran ist und der ihm Freude macht. Und irgendwann ist es soweit, dass es dann für uns soweit sein wird. Und dann dürfen wir das auch erleben. Wir haben unser Werk vollbracht, das Ziel ist erreicht. Wir haben unseren Auftrag ausgeführt und werden nach Hause geholt. Das finde ich eigentlich das Schöne. Und deswegen am Anfang so das Beispiel mit dem, was stellt man sich vor, mit dem nach Hause kommen, man verbinde das mit Freude, mit Geborgenheit, mit da bin ich gerne, da wartet jemand auf mich. Zumindest ist es in meinem Fall so. Aber es ist etwas da, was uns immer wieder nach Hause zieht. Und genau das ist es hier auch. Gott, Jesus holt uns zu sich, wenn die Zeit gekommen ist. Und das hat er sehr früh angekündigt. Und wir dürfen da immer noch von profitieren, wir dürfen das erleben. Wir sind mit auf diesem Weg und das wünsche ich uns allen, dass wir das, was er sich dabei gedacht hat mit uns, dass wir in seinen Fußstapfen wandeln. Und das tut er auch. Wir müssen mal gucken. Ja, das war's mit den Folien. Es ist noch eine Folie zum Schluss da. Der Segen, der ist dann nur auf Ukrainisch. Den werde ich in Deutschland dann vorlesen. Da kommen wir dann nachher zu. Wie kann ich das erstmal ausschalten? Einfach hier? So? Oder? Hä? Du machst das? Okay, danke. Wir wollen jetzt auf ein instrumentales Musikstück hören, was uns ein bisschen einstimmt. Nochmal vielleicht das zu reflektieren, was wir gehört haben, auch am Anfang, und wollen dann im Anschluss eine kleine Gebetszeit haben, untereinander. Was euch so auf dem Herzen liegt, was euch gerade so durch den Kopf geht, das soll dann vor unseren Herrn gebracht werden. Und ich werde diese Zeit dann abschließen.